Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Herzlich willkommen hier zur 85. Ausgabe unserer kleinen, aber feinen Fußballsendung am Sonntag, den 6. Februar. Mein Name ist Leon Ginzel und ich begrüße euch recht herzlich zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. An diesem 21. Spieltag, den wir ja letzte Woche schon so groß angekündigt haben, dass der Spieltag der Duelle, das Duell Phönix gegen Hamster, das Currywurst-Duell. Und auch das Spitzenduell hatten wir auch gestern Abend erst. Und all das werde ich jetzt mit einem fachkundlichen Duell-Experten besprechen, der neben mir sitzt und schon schmunzelt und lacht. Es ist Paul-Henning Schneider. Schönen guten Tag.
Ich grüße dich, Leon. Ich frage mich gerade ein bisschen, was mich als Duell-Experten dingst.
Du spielst ja auch so Sportarten, die sehr viel mit Duellen zu tun hat. Also Go und Carom ist ja auch mal 1-1.
Das stimmt, in allermeisten Fällen. Es gibt auch 2-2 bei beidem, aber...
Okay, Pool, Billard auch meistens 1-1.
Das stimmt.
Spielst du auch?
Stimmt, ich bin so ein One-on-One.
Du bist ein Duell-Typ.
Ja.
Ich wusste es doch. Und deswegen habe ich das gesagt.
Auch am Cotti hier, wenn man da langläuft, gerne One-on-One. Alles andere... One-on-One.
Hast du ja auf deinem T-Shirt auch mal stehen, damit die Leute gleich Bescheid wissen. Und ja. Dann können die sagen ja oder nein und ob sie Bock haben oder nicht.
Ist eine offene Einladung, das T-Shirt.
Ist eine offene Einladung, ja. Und übrigens ein kleines Intro-Geheimnis noch, ein Geheimnis zu unserem Intro. Die Streicher im Hintergrund, die spielen wir jede Woche hier live ein. Das wissen viele nicht.
Ja, das klingt wie vom Band, aber es ist einfach nur sehr, sehr gut gespielt. Das ist ja das Ding. Es gibt ja auch so Live-Bands, wo alle immer wie Muse zum Beispiel, wo alle immer so abfeiern, dass die quasi live wie auf der Platte klingen.
Ja.
Und das ist bei uns halt auch so. Dadurch klingt es halt dann auch nicht live, aber es ist halt wahnsinnig gut.
Es ist wahnsinnig gut. Wir haben ja ein E-Cello angeschlossen. Und einen Bass und hauen das dann einfach jede Woche neu raus, weil wir es können.
Ja,
sag gerne.
Was viele nicht wissen, einer von uns könnte ja wirklich Cello spielen, aber wir lassen offen, wer.
Ja, auch hier wieder One-on-One. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es?
Ja.
Fun Fact, im Hintergrund läuft hier gerade die Übertragung der Olympischen Winterspiele, die ja wieder anstehen und gestartet sind in China. Und gerade eben war KMH zu sehen, Katrin Müller-Hohenstein, das ist auf dem ZDF heute nämlich, und ein wunderbares Outfit mal wieder, ein Traum in Lila, ein lila Norweger Pullover, aber auch dann gleichzeitig eine lila Hose.
Ja, das muss man tragen können.
Da hat die Garderobe auch nochmal in die Vollen gelangt. Gut, das soll aber nicht unser Thema sein heute.
Nee, wir sind nicht der Olympia-Podcast, aber ich muss sagen, es ist ja viel gesprochen worden darüber, dass diese Spiele vielleicht boykottiert werden sollten, politisch oder ökologisch, ja, weil da ja sehr viel Raubbau in der Natur auch getrieben wird. Ich muss sagen, dass mein Körper hat fast so eine innere Boykotthaltung entwickelt. Also ich habe noch nichts geguckt, außer jetzt heute ein bisschen Skispringen. Und das liegt aber gar nicht daran, dass ich jetzt bewusst sage, das gucke ich mir jetzt nicht an, obwohl mein Herz dafür brennt. Es glüht einfach nichts in mir. Also ich empfinde nichts, wenn ich die 5 Ringe da neben dem ZDF-Logo sehe. Und
liegt das am Wintersport? Also wenn es jetzt Sommer wäre, wäre das was anderes bei dir auch? Oder?
Wenn jetzt Sommer wäre.
Ja. Es ist aber Winter. Der.
Also klar, ich bin auch so ein bisschen mehr, also für Curling kann ich mich begeistern. Wenn das läuft und ich schalte ein, dann brennt vielleicht, dann glüht es wieder in mir. Aber ich glaube schon, dass mehr Sommersportarten mich auch begeistern können als Wintersportarten, das kann schon sein, ja.
Hm.
Eine Sommersportart, die bei Olympia ein bisschen zu kurz kommt immer, ist ja Fußball. Da ist immer nur die U23 mit so 3 Allstars.
Ja.
Immer ein bisschen seltsames Turnier da auf Olympia. bei Olympia, in Olympia, auf?
Auf Olympia.
Auf Olympia.
Auf Olympia. Spielen ja immer auf dem Berg da.
stimmt. Nach Olympia drinne.
Da gibt es ein geheimes Stadion, das wird jedes Mal da. Ist auch egal, in welchem Land es ist, das Fußballspiel findet immer da statt.
Ja, auf dem Olympia.
Auf dem Olympia.
Genau.
Ja.
Fußball ist ja ein Thema bei uns, bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das
Thema.
Original.
Absolut. Ja, richtig.
Auch heute. Was wird uns heute in dieser Sendung empfangen?
Unter anderem ein spektakulärer Wechsel, der unter der Woche stattgefunden hat, der Fußball Deutschland in Aufruhr versetzt hat, würde ich mal fast behaupten. Denn niemand Geringeres als Max, der Pokerstar Kruse, ist aus der einen Casino-Stadt in die andere gewechselt. Aus Berlin nach Wolfsburg. Es ist eine Rückkehr, denn dort hat er schon mal gespielt. Und das war mit Sicherheit der überraschendste Wechsel in dieser Periode, der sich überhaupt nicht angekündigt hat. Und der auch für Unmut gesorgt hat, würde ich mal sagen, bei einigen Fans. Denn das konnten die meisten nicht verstehen. Er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass das einfach ein Hauptgrund war, dass er da mehr Cash kriegt. Immerhin geht er ehrlich damit um.
Ja.
Ja, aber das war es jetzt sozusagen mit dem Kapitel Union. Da war er 2 Jahre und oder 1,5 knapp. Und jetzt ist er wieder back to Wolfsburg gegangen, wo er schon mal gespielt hat, 2015 bis 2016. Interessant auch, dass er sagt, da ist noch ein Kapitel offen, obwohl er nur 32 Spiele gemacht hat und dann 6 Tore da geschossen hat.
Ja, da ist noch, also einige Tore sind noch offen, die er nicht gemacht hat damals und die muss er jetzt noch schießen. Ja, habe ich auch eine komische Formulierung. Ich weiß auch nicht, welches Kapitel da jetzt noch offen sein soll, ehrlich gesagt. Also außer, dass...
Na, vielleicht wirklich irgendwie eher was Richtung Poker oder so. Vielleicht ist da wirklich noch so 1, 2 Casino-Seele, die er noch nicht abgegrast hat oder so.
Vielleicht unser Fehler, dass wir diesen Satz einfach auf Fußball bezogen haben. Da geht es um andere Sachen in Wolfsburg, klar. Der hat dann noch...
Ja, oder bei VW irgendwas.
Bei VW war es, das ist dieses Outlet. Ich meine, wenn du in Wolfsburg ankommst mit dem Zug, dann hast du ja quasi 2 Möglichkeiten auszusteigen, rechts und links. Und das eine, da gehst du quasi zur Autostadt und beim anderen gehst du zu diesem Outlet-Center. Das sind die einzigen beiden Gründe auch, glaube ich, nach Wolfsburg zu fahren. Und auch so die beiden Ausgänge. Da steht dann nicht irgendwie so Hauptstraße, Bahnhofstraße, sondern da steht dann irgendwie Outlet Center und Autowelt.
Das ist beides sowieso immer das Geilste, wenn du an irgendeinem Bahnhof ankommst, auch U-Bahn-Station, dann ist da einfach so ein Ausgang VHS oder irgendwie so völlig so random. Gut, bei so einem Amt macht das noch Sinn, damit dass man weiß, wo man rausgeht oder so, ne? Aber wenn das irgendwie so eine Verbindung mit so einem Laden ist, dann denkst du, es gibt ja auch wirklich teilweise in kleineren Städten so Stationen, die nach dem Shopping Center benannt sind oder so.
Das stimmt, ja. Es gibt also Halle Westfalen zum Beispiel, ist jetzt nicht das Shopping Center, aber da sitzt der Textilhersteller Gary Weber und der hatte so ein Tennisstadion, wo auch Roger Federer, ich habe fast Roger Willemsen gesagt, Roger Federer, das ist glaube ich Rekordsieger auf diesem Platz und das gibt es auch eine eigene Zugstation, Gary Weber Stadion zum Beispiel.
Ja, oder auch wirklich so. Weiß nicht, von irgendwelchen Fabriken oder so. Also sehr, sehr, sehr verrückt, was da teilweise abgeht.
Aber City Park in Kiel hat eine eigene Zugstation.
Ja, siehst du, zum Beispiel. Ja. Stimmt. Ja. Es ist wirklich, also interessant. Und in Wolfsburg, ich meine, eine Theorie wäre jetzt noch von mir, ich weiß nicht, ob das zeitlich ungefähr hinkommt, aber ich sage nur Dieselskandal. Vielleicht ist da irgendwie, vielleicht hat er irgendwie. Also keine Ahnung.
Weiß ich jetzt nicht. Noch eine Software abschalten vielleicht.
Vielleicht. Will er sein Auto noch zurückgeben von damals und das ist ja jetzt eine Chance, das so zu regeln.
Ja, wir wissen nicht, ob Täter oder Opfer und ob überhaupt, aber der Dieselskandal könnte womöglich was damit zu tun haben mit diesem Wechsel. Jedenfalls kam überraschend und er ist eine der Geschichten auf jeden Fall dieses Transferfensters, wie man sagt.
Ja.
Und
dieser Woche.
Dieser Fußballwoche. Eine andere Geschichte dieser Fußballwoche ist der 1. FC Köln, der ungewohnten Höhen schwebt und ja vor nicht allzu langer Zeit noch im Keller mächtig mitgemischt hat. Also wenn es jetzt für Europa zu reichen scheint, dann sah das noch im vergangenen Jahr eher nach zweiter Liga aus.
Eine unglaubliche Entwicklung, die da stattgefunden hat, die mit einem Mann sehr in Verbindung steht, nämlich mit dem Trainer Steffen Baumgart. Da werden wir heute drauf eingehen und ihn auch nochmal in, ich sag mal, emotionalen Sphären hören. Dann gehen wir natürlich auf das Spitzenspiel ein. Bayern gegen Leipzig. Enge Kiste, rasantes Spiel, das die Bayern am Ende für sich entscheiden konnten. Und wir haben natürlich noch das erste Spiel von Gladbach, da sind wir beim Thema Union, nach Eberl. Nee, jetzt sind wir gleich bei Union. Gladbach gegen Bielefeld gespielt, entschuldige bitte. Ja. genau, aber das erste Spiel von Gladbach nach dem Eberl aus gegen Bielefeld, das ist ja das Duell Phoenix gegen Hamster. Und genau, schauen auch nochmal, wie sich die Hertha geschlagen hat. Das nach der Pause genauso wie das Köln-Spiel nach der Pause. Aber lass uns mal kurz in den Spieltag reingehen und mit dem Spitzenspiel, nämlich dem Duell der Bayern gegen Leipzig.
Hörst du dich mittlerweile wieder?
Ich höre mich so bedingt wieder. Ich justiere hier die ganze Zeit den Adapter, versuche das sozusagen hinzukriegen.
Das ist ja, wir machen diesen Podcast ja eigentlich zu zweit, aber mittlerweile seit ein paar Wochen eigentlich zu dritt, weil der Adapter, wo wir unsere Kopfhörerklinken reingestöpselt haben, eine doch nicht unentscheidende Rolle dabei spielt, ob so eine Folge gelingt oder nicht. Weil je nachdem, wie der Wackelkontakt wackelt oder sitzen bleibt, ist die Audioqualität und komischerweise erwischst du immer den kaputten Port.
Und vielleicht liegt es ja aber auch wirklich am Kopfhörer dann. Das müssten wir nochmal irgendwie checken, weil ich glaube, ich habe das Gefühl,
kann natürlich sein,
so ein bisschen am Anschluss des Kopfhörers, weil er auch so ein bisschen Spiel hat.
Ich werde einfach mal 3-4 neue Adapter besorgen und dann gucken wir. Wenn es bei allen nicht funktioniert, dann bad news für den Kopfhörer.
Ja. Ja, Spitzenspiel. Überraschend für dich, dass es so ausgegangen ist? Oder hast du es erwartet, dass die Bayern das gewinnen?
Also, das Ergebnis fand ich nicht überraschend. Ich fand überraschend, wie es zustande gekommen ist. Weil, ich habe das Gefühl, so viele Fehler im Spielaufbau hat man zwischen diesen beiden Mannschaften selten, vielleicht noch nie gesehen. Also, auf beiden Seiten wurden die Bälle da im Minutentakt gefühlt, an der eigenen Strafungskante verloren. Immer wieder Einladungen quasi in der eigenen Hälfte, den Gegner dann noch wieder zur Chance kommen zu lassen. Und da muss man sagen, war es dann auch entscheidend, dass Leipzig die Dinge halt nicht reingemacht hat und die Bayern da ein bisschen rigoroser waren vorm Tor.
Das stimmt, es war ein sehr rasantes Spiel. Ging ja sehr viel hin und her, gute Chancen auf beiden Seiten und letztendlich, ja, die Bayern schon irgendwie auch verdient gewonnen, so. Hätte aber auch genauso gut unentschieden ausgehen können wahrscheinlich, beziehungsweise, ja, Leipzig hatte ja auch noch Chancen, im Endeffekt das 3-3 oder so zu machen durch Forsberg zum Beispiel. Aber für Bayern natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil mit Leipzig natürlich eins der stärksten Teams jetzt erstmal wieder geschlagen wurde. Der Druck damit auch wieder groß jetzt auf Dortmund heute gegen Leverkusen müssen sie gewinnen.
Ja, der damit nächste
sie,
Knaller.
Ja, damit sie da dranbleiben und den Rückstand wieder auf 6 Punkte verkürzen, weil jetzt ist er aktuell aber 9. Also,
ich habe mich gefragt, ob da der Druck auch einfach groß war bei beiden, weil es waren Fehler, sehr viele Fehler und ich hatte das Gefühl, auch so ein bisschen nervös, also auch als der Leipziger Keeper Gulacsi da den Ball vor dem 3-2 da einfach einen schlechten Befreiungsschlag macht und der dann sofort wieder zurückboomerangt, der Ball, und dann natürlich auch unglücklich mit dem Eigentor von Guardiol. Aber es war einfach insgesamt, hat man aus Leipziger Sicht die Bayern so oft eingeladen, dass es auch klar ist, dass sie da ein paar Tore machen. Und das muss man einfach irgendwie anders spielen. Und ich habe mich gefragt, warum kriegen beide Teams anscheinend dann nicht wirklich die PS auf die Straße, wie man sagt. Woran liegt das?
Also nach dem Spiel hat Nagelsmann beim ZDF gesagt, ich habe gestern mal seit langer Zeit mal wieder Sportstudio mir ganz gegönnt, und da meinte er, dass diese Ballverluste vor den Gegentoren jetzt zum Beispiel bei Bayern, war dann teilweise einfach individuelle Fehler, wenn du sozusagen dann zu scharf den Spiel zum Mittelfeld und dann der Gegner dazwischen geht, so, das kannst du dann kaum noch verhindern. Also das waren irgendwie so passbedingte Fehler sozusagen, die dann dazu geführt haben. Und bei Leipzig, ja, dann irgendwie wollten sie spielerisch lösen hinten raus, kriegen es aber irgendwie nicht hin. Bayern sehr krass gepresst. Das Gleiche hat man auch bei Union gesehen gegen Augsburg. Da hat Lute auch so einen komischen Abstoß gemacht, der dann als Boomerang zurückkam. Also da denke ich mir auch immer so, knall das Ding doch einfach nach vorne. Wenn du schon siehst, dass der Gegner hart anläuft, dann scheiß doch drauf. Aber besser ist es doch, wenn du wenigstens dich aus der Situation erstmal löst. Ne?
Man hat ja in Köln gesehen, was passieren kann, wenn man so einen Befreiungsschlag da vorne in die Spitze geht, wenn wir später drüber reden. Aber ja, er muss einfach weit genug weg, weil wenn du den Ball da einfach nur ins defensive Mittelfeld klopfst, dann haben die Leute gleich Druck, die Vorderleute, und die Chance, dass er einfach schnell zurückkommt und die Verteidigung sich auch noch nicht wieder aufgestellt hat ordentlich, ist halt groß.
Was ich ganz spannend fand, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, das ist auch ein Phänomen, dass die Trainer und ihre Co-Trainer ja auf der Bank immer direkt auch irgendwie Tablet und so weiter dabei haben. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und bei den Bayern natürlich auch. Und da folgt immer sofort die Fehleranalyse. Oder wenn irgendwie eine strittige Situation ist, dann gucken sie sich das sofort nochmal an. Das ist richtig krass. Es gab auch so eine Situation, wo ein Tor für die Bayern war und das dann zurückgenommen wurde durch einen Videobeweis, weil Foul von Lewandowski. Mhm. Und da hat Nagelsmann dann irgendwie das auch sofort angeguckt und dann sofort eingegriffen und den Schiedsrichter quasi so unter Druck gesetzt und gesagt, das ist kein Foul gewesen. Und so, ne? Also es ist super interessant, finde ich, wie diese Technisierung des Fußballs da auch so voranschreitet, dass es sozusagen direkten Einfluss hat aufs Spiel. Ich meine, das gab es ja früher auch nicht.
Ja.
Ne? Also da wurde sich, wenn überhaupt mal eine Halbzeit noch eine Zeitlupe angeguckt und dann gab es irgendwie Ärger. Meistens aber nach dem Spiel erst.
Ja.
Und das ist schon, also eklatant, wie das sozusagen jetzt immer Einzug hält, dass da irgendwie direkt die Fehler oder strittige Situationen analysiert werden. Das ist schon krass.
Komplett. Vor allem gerade bevor es den Videobeweis gab, wurden ja auch bewusst die Szenen, die strittigen Szenen nicht auf dem Videowürfel gezeigt oder auf der Leinwand, damit das ganze Publikum nicht quasi auf den Schiri losgeht, weil die einzigen sind quasi, die das nochmal sehen konnten und wissen, was wirklich passiert ist. Das ist quasi im kleinen Maßstab dann auf der Trainerbank jetzt los. Also der guckt sich die Szene nochmal an und ich meine, klar, es gibt ja auch einen Videobeweis und der greift ja aber nicht immer ein, wie wir auch oft besprochen haben. Und dann hat man da dann plötzlich Argumente, die man sonst nicht hat auf der Trainerbank. Und das geht auch darüber hinaus, dass man sich auf die Werte anguckt, die da von diesen komischen Geräten am Rücken ermittelt werden, die Laufleistung und sowas von den Spielern, sondern da auch gleich in die Videoanalyse geht. Kurz davor, dass irgendwie die Spieler rangeholt werden. Hier, komm mal her, hier, guck jetzt mal an.
Wo der klassische Zettel früher geschrieben wurde, irgendwie wird das Tablet jetzt gezeigt oder
so. Ja, eine SMS geschrieben.
Übrigens, zwei geile, ich sag, Analogien oder gibt's das, wo Anapher, gibt's auch Anaphern?
Ja, Anapher ist aber
was also, anderes. Pass auf,
das ist,
also,
wenn du,
ja, genau, ich sag's dir, was ich denke, dann sagen wir nochmal, was das ist. der Kommentator gestern bei dem Spiel zweimal die Formulierung gesagt, bayerischer Ballgewinn und bayerischer Ballverlust.
Das wäre eine Alliteration.
Ah, genau, das war das andere, was ich suchte.
Ja.
Danke.
Anapher ist immer das erste Wort gleich quasi in so im Gedicht.
Ah ja, okay.
In jedem Vers, ja.
Was hatte ich davor nochmal?
Analogie.
Das ist auch noch was ganz anderes, ne?
Ja, dass man sagt, ein Ballverlust wie Oberster.
Also Sachen vergleicht sozusagen.
Ja.
Ja. Das war ein richtig starker Sprung hier gerade von Eisenbichler.
Schön, hält er die deutsche Fahne ein bisschen hoch. Ist er Deutscher? Ja.
Ist Deutscher, aber anscheinend im ersten Durchgang sehr schwach, weil sonst wäre er nicht so schnell jetzt im zweiten Durchgang hier springen. Wir gucken Skispringen.
Mhm.
Das hört ihr dabei raus. Genau, aber das fand ich witzig, so bayerischer Ballgewinn und bayerischer Ballverlust, also so diese beiden Alliterationen, die wir jetzt geklärt haben, im Kommentatoren-Deutsch. Ich habe noch ein paar mehr Kommentatorenperlen gestern rausgeschrieben, die werde ich ja im Laufe der Folge noch einstreuen. Ja, damit sind die Bayern jetzt erstmal wieder in einem ruhigen, sicheren Polster auf Platz 1, können sich da zurücklehnen und abwarten, was die Konkurrenz so macht, die ja auch nur aus Borussia Dortmund aktuell besteht. Selbst wenn jetzt Leverkusen gewinnt, sind die immer noch 5 Punkte hinter Dortmund. Also es ist wieder ein Zweikampf, der kein wirklicher Zweikampf ist.
Ja, ich meine, wir haben ja Marco Reus gehört im Interview nach dem Spiel, es sind nur 6 Punkte. Aktuell sind es jetzt gerade 9 Punkte noch, ein paar Stunden. Dortmund hat die Chance, dann wieder auf 6 ranzurobben. Aber es muss halt auch, wenn die Bayern nicht mal gegen Leipzig verlieren und dann muss man aufs direkte Duell gegen Dortmund warten. Es ist halt die Frage, wo lassen die Bayern eventuell noch Punkte liegen, die Dortmund dann auch immer aufsammelt.
Hm.
Also klar, 6 Punkte sind nur 6 Punkte.
Angenommen, sie gewinnen das direkte Duell, sind es 3 Punkte. Da muss Bayern trotzdem nochmal zweimal verlieren, weil das Torverhältnis auch eher für die Bayern spricht.
Ja. Das sind halt schon 3 Spiele, wovon man nur 1 selbst in der Hand hat.
Ja.
Das ist schon eine blöde Situation für Dortmund.
Man muss alles gewinnen und das werden sie nicht machen wahrscheinlich. Also es kann sein, dass Bayern ein bisschen schwächelt, wenn es Richtung Champions League Belastung geht.
Mhm.
Obwohl sie im Pokal ja zum Beispiel auch schon raus sind. Ja, wird man sehen. Also ich glaube eher, dass das so ein Ding wird von, es wird nochmal vielleicht kurzzeitig spannend, aber dann holen sich die Bayern am Ende doch. Aber das ist Zukunftsmusik, da müssen wir mal abwarten. Mhm. Haken dran an das Spiel?
Haken an das Spiel. Wir haben das Duell Phönix gegen Hamster, das der Titeltrack dieser Folge. Wir haben ja letzte Woche schon quasi den Titel dieser Folge bestimmt. das hatten wir auch noch nie, so früh waren wir noch nie dran. Und ja,
Arbeitstitel, das, vielleicht kommt er noch.
Arbeitstitel, ja. Vielleicht kommt noch was, aber der Arbeitstitel ist erstmal Phoenix gegen Hamster. Wo man ja sagen müsste, Hamster gegen Phoenix, um die Heim-Auswärts-Stellung
ja.
zu bewahren. Ja, die ostwestfälischen Hamster, die Punkte-Hamster aus Bielefeld, hatten den Phoenix vom Niederrhein zu Gast. Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Das erste Spiel nach dieser Eberl-Pressekonferenz, die wir ausgiebig besprochen haben letzte Woche. Und 1-1 am Ende. Man will ja dann irgendwie die Antwort auf den Platz geben, wie es so schön heißt. Jetzt, ja, 1-1 beim Aufsteiger. Ist jetzt nicht so richtig, ist es eine Antwort? Ich meine, keine Antwort ist auch eine Antwort, hat man ja gelernt. Aber insgesamt lässt einen das ein bisschen ratlos zurück. Was denkst du?
Ja, also ich finde es interessant und auch bemerkenswert, dass die Arminia jetzt weiter punktet. Ich glaube, seit 5 oder 6 Spielen ungeschlagen, sind da im Keller aktuell das beste Team von der Tendenz, von der Form her, sagen wir mal.
Ja.
Und Gladbach, ein Punkt bringt sie auch nicht unbedingt weiter. So, ich glaube, die sind froh, dass sie jetzt nicht nochmal verloren haben wieder. Und Spiele in Bielefeld sind immer eklig. Insofern kann man da jetzt auch mit einem Punkt ja durchaus leben, denke ich. Das Tor von Bielefeld durch Serra war ja auch ziemlich geil. Also so richtig schön mit dem linken Fuß reingeschlenzt. Und dann wurde der Trainer von Bielefeld danach gefragt, ob er denn sich in den linken Fuß von Serra verliebt habe. Also das ist auch mal so geil, wenn die so Fragen so nach dem Spiel formulieren, dann, also wo sie auch so ein bisschen dran gebastelt haben und irgendwie noch ein bisschen was entlocken wollen und ja.
Ja, man denkt ja oft, dass so Interviews einfach zu schnell nach dem Spiel kommen.
Ja.
Aber bei solchen Fragen denkt man, da war vielleicht zu viel Zeit dazwischen. Da war zu viel
Zeit, ja.
Zu viel redaktionelle Zeit. Arbeit noch.
Ja.
Ja.
Manchmal ist es besser, einfach rauszuhauen.
Ja. Wie fühlen Sie sich?
Ja, genau. Dazu kommen wir heute auch noch zu der Phrase. ja, aber insofern, Phoenix gegen Hamster oder Hamster gegen Phoenix, klassisches Unentschieden.
Ja, in der Tierwelt nicht unbedingt, aber in der Fußball-Bundesliga.
Wer würde in der Tierwelt, würde der Phoenix gewinnen, oder?
Ich fürchte auch, ja.
Würde den mit seinen Krallen wegtragen.
Sonst hätte...
Und irgendwo entsorgen.
Sonst hätte Dumbledore ja irgendwie Harry den Hamster, ne? Ja. Nee, Harry hat er schon.
Ja.
Hubert den Hamster.
Das wäre auch geil, wenn so bei Dumbledore in diesem Turmzimmer dann irgendwie so ganz viele Katzen auch noch wären und andere Tiere einfach, weil das so ein Tier-Nerd wäre.
Ja, so eine crazy...
Aber er setzt einfach auf den Phoenix.
Crazy Cat Lady. Er setzt auf den Phoenix, weil der Phoenix, glaube ich, den Hamster ordentlich an die Wand burnen würde.
Ja.
Aber nicht in der Bundesliga. Das macht diese Liga so spannend. Hier kann jeder jeden schlagen. Hier kann jeder ein Unentschieden gegen jeden spielen. Und ja, es ist aus härter Sicht, ist es ja, wir kommen ja auch noch auf die Hertha zu sprechen später, auch so eklig, dass jetzt so im Nacken da alle gewinnen. Also Augsburg hat gewonnen, also das alle gewinnen, aber alle punkten zumindest ja, auch. Bielefeld ja. punktet gegen Gladbach, was jetzt auch nicht nominell, jetzt nicht so selbstverständlich ist. Und Augsburg gewinnt gegen Union, auch seltsam. Und
auch seltsam und überraschend, ja. Da kommen wir vielleicht mal zu dem Spiel.
Ja.
Weil, gut, es war jetzt Spiel 1 nach dem Kruse-Weggang. Alle waren noch einigermaßen genervt bei Union, dass das immer wieder eine Rolle gespielt hat jetzt in der Nachanalyse. Aber gut, ist ja klar, dass das abgefragt wird. Sie haben ja jetzt noch geholt von Paderborn Michel, der auch gleich gespielt hat oder eingewechselt wurde, glaube ich. Sven Michel wurde eingewechselt, genau, ja. Und das kann natürlich kein 1:1 Ersatz sein für Max Kruse, ist ja klar. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt nochmal irgendwie nachjustiert. Und ja, hat aber auch nichts gebracht gegen Augsburg.
Hat auch nichts gebracht. Aber ich fand schön, dass Michel eingewechselt wurde für Vogelsammer, also der ehemalige Paderborner für den ehemaligen Bielefelder. Das ist ja auch quasi so ein Derby in sich, die beiden.
Das ist richtig. Ja, muss man jetzt echt mal sehen, wie Union jetzt nach diesem Wechsel von Kruse weitermacht. Also man merkt schon, die haben das Selbstbewusstsein, sagen auch ganz klar, wir können auch ohne Max Kruse überleben. Das ist ja auch so. Das ist ja unbestritten so. Wir haben ja auch ein paar mehr Leute als außer ihn. Aber er ist natürlich auch, das wird ja auch mal wieder gesagt, und das stimmt ja auch in der Kabinenfaktor. Er ist irgendwie neben dem Platz auch im Training wichtig, glaube ich, als Mannschaftsplayer im Sinne von, dass er die Stimmung irgendwie oben hält durch seine Art. Und das ist so einer, der gibt ja, der strahlt ja auch Selbstvertrauen auf andere dann aus.
Komplett. Und wenn man nach ihm ins Taxi steigt, dann lohnt sich das finanziell auch manchmal.
Dann lohnt sich das auch finanziell, wenn man auch im Beifahrersitz kurz mal unter die Matte guckt.
Es ist ein Wechsel, den wir, glaube ich, beide, also ich glaube, niemand hat den so richtig vorhergesehen, ja. Beide auch nicht wirklich verstanden haben.
Ja.
Wir haben ja oft betont, wie wichtig Max Kruse so für diese Erfolgsstory da in Köpenick war, weil, ich meine, die haben viele Wechsel gehabt, auch so ein Gentner oder Knoche jetzt auch aktuell, Heinz, also so Leute, die wirklich Bundesliga-Erfahrung haben und auch in anderen Vereinen gezeigt haben, dass sie da Leistungsträger sein können und jetzt da in Köpenick so eine bestimmte Rolle einnehmen und die halt Max Kruse nicht nur auf den Platz eingenommen, sondern wie du sagst, auch neben dem Platz und auch so mentalitätsmäßig. Also ich glaube, wenige Spieler haben da so sehr dazu beigetragen, dass auch andere jüngere Spieler vielleicht sich mehr getraut haben, dass diese ganze Erfolgsstory da ins Rollen kommen konnte nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Und dass der jetzt da den Verein verlässt, ich weiß nicht, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass er im Sommer, ich glaube, der Vertrag endet,
ja,
dass er auch ablösefrei gehen könnte und dass man jetzt halt noch eine schnelle Mark macht.
Das konnten sie nochmal 5 Millionen kassieren, was jetzt für ein Spieler in dem Alter wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Trotzdem natürlich jetzt auch nicht so ihn ersetzen kann, ne? Klar. Wann ersetzt schon mal Geld? Irgendwas. Selten. In seltenen ja. Fällen.
Ich finde Max Kruses Social Media Game übrigens ganz interessant, weil er hat vor einer Woche, also als dieser Wechsel, vor einer knappen Woche, als der Wechsel bekannt wurde, hat er dann ein Video gepostet, wo er durch die menschenleere alte Försterei läuft, das Stadion von Union. Und da gehen so langsam die Lichter aus. Also das Flutlicht ist erst komplett an und dann wird es immer dunkler, während er da auf das Tor zuläuft. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll.
Das müssen sie ja auch zusammen inszeniert haben, oder? Da muss er ja dann gesagt haben, hier Leute, ich will noch was drehen für meinen Ding, sonst können wir das mal kurz machen.
Komplett,
ja. Finde ich auch geil.
Ja.
Und dann schmeißen die da extra die Flutlichter für ihn an.
Ja.
Und ein kleiner Videodreh von Max noch.
Für dich lasse ich das Licht an.
Geil.
Und da trottet er und am selben Tag hat er noch schon das erste Wolfsburg-Video gepostet. Oder irgendwie so ein Trikot mit Max Kruse und der Neuen und dann Willkommen zurück, Max, auf dem Bildschirm. Und hinten steht ein Glas Nuss-Nougat-Creme, mit der er ja auch hin und wieder assoziiert wird.
Meinst du, er dreht diese Videos eigentlich selber schon, oder? Oder hat er da mittlerweile auch ein Social-Media-Team, das ihn supportet? Ich glaube, sowas dreht er selber. Ich glaube, diese teilweise wahrscheinlich dreht er manche Sachen nicht selber.
Ich glaube auch. Also das Ding in der Försterei, da hat er irgendwie das Handy in die Hand gedrückt und sagt, ja, halt mal drauf.
Ja.
Nicht zu schräg halten. Aber sonst ist, glaube ich, auch sehr viel selbst gemacht. Ich glaube, da ist Mann des Volkes, wenn es um Instagram geht. Und
definitiv.
Ja, schon. Also eine Menge Wolfsburg-Content schon auf jeden Fall.
Ja, jetzt wo er da ist, muss er ja auch ein bisschen abliefern.
Ja. Und
was ich mich gefragt habe, finanziell, im Sinne von, es muss sich finanziell lohnen, war ja das Argument, oder ist ja das Argument des Wechsels. Wie krass viel mehr Wolfsburg dann wohl zahlt, das würde mich mal interessieren.
Ja, wenn man da in die Verträge gucken könnte, das wäre erhellend.
Also angenommen, er verdient jetzt bei Union sowas wie, 500.000 im Jahr, vielleicht 1 Million im Jahr, dann wird er da wahrscheinlich irgendwie so wie 3 oder 4 kriegen oder so, ne?
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und das, obwohl Wolfsburg, na gut, letzte Saison waren sie ja noch ganz gut, da ist ein bisschen Reserve wahrscheinlich noch da aus der Champions League. Und so gibt es ja auch einen relativ, so einen mittelständischen Betrieb, der da hinter dem Verein steht, der auch ein bisschen Geld immer reinschießen kann. Aber ja, also es ist schon interessant.
Ja, wenn ihr zu Hause den Vertrag von Max Kruse auf dem Tisch hattet oder irgendwie einen Durchschlag oder so bekommen habt, sagt gerne Bescheid. Würde uns interessieren.
Das würde uns wirklich.
Auch so die Klauseln, was steht da so Casino-mäßig drin? Gibt es eine Casino-Klausel?
Würde uns
Taxi-Zusatz.
Ja.
Der Taxiparagraf.
Ja, aber auf jeden Fall, das heißt, Wolfsgurke spielt heute ja noch, ne?
Gegen Greuther Fürth, das grün-weiße Derby.
Meinst du, da ist er schon am Stissel? Bestimmt, oder?
Die Aufstellung wird noch nicht raus sein, aber.
Aber Vermutungen werden ja
bestimmt,
angestellt
also
werden.
Spielbereit ist er.
Ja. Da muss er ja eigentlich spielen direkt.
Das Trikot ist auch schon beflockt, wie wir gesehen haben. In der
Post. Die 10 hat er, ne?
Die 9.
Die 9 hat er. Hm. Echt? Keine 10?
Nee.
Aber sein Account ist doch Max Kruse 10.
Da muss er jetzt in den sauren Apfel beißen und sich umbenennen.
Ah, ärgerlich.
Ich meine, auf dem Trikot war die 9.
Ja, guck nochmal nach. Check das bitte nochmal.
Ja.
Es war die 9, es ist die 9.
Max
Kruse heute 9. Abend gibt er wohl sein Debüt. Nicht ganz klar ist, wie Trainer Kohfeldt seine Offensive besetzt. Denkbar ist auch ein Zweimannsturm.
Zweimannsturm könnte auch der neue Til Schweiger-Film sein.
Aber Kruse ist auf jeden Fall gesetzt, laut Kicker.
Kein Küken, Zweimannsturm.
Dann haben die jetzt mit Luke Bakio und ihm natürlich auch ganz geil. Ach ja, genau, weil Dings übrigens auch weggegangen ist, ne? Das ist ja auch noch eine Entwicklung gewesen. Wout Weghorst ist ja in die Premier League gewechselt.
Das sind auch, das ist so still und heimlich.
Ja.
Geht er dann der Holländer
von der Bord? Der Goalgetter der letzten Saison,
ja.
Der mal richtig abgeliefert hat, jetzt diese Saison nicht ganz so stark ist und dann ja. Haut er ab in die Premier League.
Zack, weg. Das ist ja auch
interessant auch.
Wenn wir nach der Pause noch über Köln reden und da werden wir auch drüber reden, was ist so die Wechselwirkung zwischen dem Spieler und dem Verein, weil ja. Natürlich man kann immer sagen, es läuft nicht so, dann gehe ich mal lieber weg.
Ja.
Aber dass die Leute weggehen, sorgt ja auch dafür, dass es nicht so läuft.
Das ist ja, und, ein sogenannter Teufelskreis.
Das ist ein sogenannter Teufelskreis, ja. Der natürlich für den, der weggeht, läuft es dann vielleicht woanders und dann kann man auch ausbrechen aus dem Teufelskreis. Aber man kann ja vielleicht auch den stoppen durch dableiben.
Ja.
Ja.
Absolut. Wollen wir noch kurz über die anderen Duelle dieses Spieltages reden, bevor wir dann kurz in die Pause gehen? Zwei schnelle Quickies. Mainz schlägt Hoffenheim mit 2-0. Auch das jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber Hoffenheim hat gerade einen kleinen Negativtrend. Die sind nicht mehr so gut drauf, wie sie mal drauf waren.
Die hatten sich ja, haben wir lang und breit diskutiert, oben rangepirscht.
Ja.
Jetzt mittlerweile haben sie sich wieder runtergepirscht. Also die waren ja irgendwann mal Dritter, Vierter, jetzt sind sie Achter aktuell. Verlieren gegen Mainz, die ja eine sehr gute Hinrunde gespielt haben, in der Rückrunde ein bisschen geschwächelt und sich jetzt wieder fangen. Und das ist natürlich, wenn dann so zwei Teams auf dem Abwärtstrend gerade, wie Hoffenheim und Mainz aufeinandertreffen und dann gewinnt Mainz, dann ist das enorm viel wert, weil du bremst nicht nur deinen eigenen Abwärtstrend, sondern du sorgst auch dafür, dass der bei anderen weitergeht. Und das ist fast eines der berühmten Sechs-Punkte-Spiele, die ja immer wieder dementiert werden, dass es die überhaupt gibt aus der Trainerriege. Aber ja, Mainz auf Platz 10, Hoffenheim auf Platz 8. Und also von Europa muss man jetzt in Sinsheim gerade nicht träumen.
Zumindest erstmal von der Tendenz, von vom Trend. Der Trend ist not the friend in Sinsheim. So ja. Viel kann man wohl.
Stuttgart-Frankfurt.
Das sieht auch für Studi nicht mehr ganz so gut aus. Ne? Wie lange kann sich Matarazzo noch im Trainersessel halten? Der übrigens immer, das ist mir aufgefallen, immer so mit Händen in den Hosentaschen so rumläuft und trainiert. Und immer auch im gleichen Look, mal so ein Parker-mäßig, dann hat er so einen leichten, ja, ich finde so einen Longsleeve-Pullover drunter. Und immer vom Stil her gleich und leider seine Mannschaft macht es ihm ähnlich vom Stil her gleich, verliert relativ viel gerade.
Ja, er will vielleicht auch modisch Konstanz beweisen,
ja.
Um die auch auf den Platz zu kriegen. Aber ich meine, Konstanz ist halt nur gut, wenn man konstant gewinnt, natürlich. Nicht, wenn man konstant quasi die Punkte nicht einfährt.
Immer wichtig, dass die Konstanz in einem richtigen Zeitpunkt einzuführen.
Ja, weil alle predigen immer, man muss irgendwie konstant bleiben und so und man darf nicht so hin und her, aber wenn es nicht läuft, sollte man auch, also lieber hin und her als zu sehr auf diesem
absolut
roten Zweig bleiben.
Ja, also es sind jetzt schon 4 Punkte auf einen Nicht-Abstiegs-Relegationsplatz durch den Sieg von Augsburg. Und Wolfsburg kann ja auch noch gewinnen. Also
ja.
Für Stuttgart wird es eng. Ich will jetzt nicht sagen, dass von unten auch noch Greuther Fürth kommt. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Da sind immer noch 8 Punkte Rückstand. Aber so oder so wird das bis zum Ende der Saison, da müssen wir jetzt nicht groß rumorakeln, wird das der Abstiegskampf sein.
Aber das ist ja Wolfsburg. Fürth ist ja echt 16 gegen 18. Aktuell.
Das ist auch krass, ne?
Heute Nachmittag. Ja. Und aus Stuttgarter Sicht weiß man echt nicht, da muss man sich ja eigentlich ein Unentschieden wünschen, weil wenn jetzt Fürth gewinnt, halten sie zwar Wolfsburg auf 3 Punkte ran,
ja.
Aber rutschen auch selbst auf 5.
Gut, ich glaube, das wäre mir egal.
Ja, wahrscheinlich musst du auf einen ja. Fürther Sieg hoffen.
Du musst auf einen Fürther Sieg hoffen.
Ja, aber ich meine, es waren, glaube ich, mal 11, 12 Punkte, die Fürther ja. Von Platz 16 entfernt waren, als das noch Bielefeld war, Platz 17. Jetzt, wenn es dann 5 wären, Weiß man nicht. Aber es ist, ja, die beiden Nachbarn von Stuttgart duellieren sich heute am frühen Abend. Und Frankfurt gewinnt in Stuttgart mit 3-2.
Für die auch mal wichtig, wieder zu gewinnen, haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie auch relativ, das war der erste Sieg in diesem Jahr
mhm.
für Frankfurt. Und ich auch da wieder eine geile Kommentatorenphrase, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich die so schön fand. Ich glaube, das war in dem Spiel. Die Abwehr bei einem Gegentor war, zu, Zitat, so beweglich wie am Stehimbiss. Ja, finde ich schön, schöne Formulierung. Beweglich wie am Stehimbiss. Da habe ich mir kurz vorgestellt, wie man so am Stehimbiss steht. Viel Bewegung ist da wirklich nicht. Immer so eher so die Hand, die zum Currywurstplättchen rüber rattert und dann wieder hoch.
Zack, ja.
Zack. Aber Füße stehen meistens eher still. Es sei denn, es ist kalt, dann bewegt man sich natürlich auch.
Das stimmt. Ist ja eigentlich die perfekte Überleitung in die Pause.
In die Pause.
Um danach das Currywurst-Duell am Stehimbiss zu besprechen, wo ja, ich würde sagen, auch nicht wesentlich mehr Bewegung drin war, zumindest in der zweiten Halbzeit, als am Stehimbiss. Aber da würde ich sagen, reden wir nach der Pause drüber. Und auch über das, haben wir das Spitzenspiel schon geredet?
Über das haben wir schon geredet, Henning.
Haben wir schon geredet. Habe ich ja das Spitzelspiel habe ich dann gar nicht
erwähnt. Wir können gleich nach der Pause wieder den klassischen Nachtragemoment machen, wo wir Sachen nachtragen, die wir in der Pause noch recherchieren, weil ich habe nämlich auch noch eine Sache, eine Statistik, die wir nachtragen können.
Ja.
Wollen wir das machen?
Dann machen wir das nach der Pause. Erzähl mir, warum das Spitzenspiel das Spitzelspiel war, ganz ohne Geheimdienst. Und da reden wir über Currywürste und Imbisse und den 1. FC Köln.
Und ein Angebot aus Saudi-Arabien. Also bleibt dran, bleibt spannend. Bis gleich.
Bis gleich.
0-1, Hinspiel in der Relegation. Lassen Sie einfach Dampf ablit. Gerne.
Was soll ich denn jetzt hier Dampf ablassen?
Wie sieht es in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich?
Immer diese Scheißfragen mit leer. Ja, also das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Das Ding ist, ich bin nicht leer. Ich habe gerade 90 Minuten gespielt. Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, das besser zu machen und das Ding zu drehen.
Ja, mit einem gut gelaunten Jonas Hector meldet sich die Doppelspitze zurück am 6. Februar. In der Folge 85. Mein Name ist Henning Schneider, neben mir sitzt Leon Ginzel und wir sind auch nicht leer. Aber uns hat das auch keiner vorgeworfen.
Absolut nicht. Nee. Wir haben im Gegenteil, wir haben sogar nochmal aufgefüllt hier in der Pause.
Das stimmt.
Um auch diesem Alter 85 gerecht zu werden, machen wir das ja jeden Sonntag hier eigentlich. Dass wir uns auch ein bisschen kulinarisch verwöhnen und haben wieder uns Kuchen geholt.
Auf jeden Fall. Wir sind hier wieder verwöhnt, heute mit einer Doppelspitze, würde ich sagen. Nachdem wir schon die Dreierkette häufig hatten.
Stimmt.
Oder zwei Sechser, man weiß es nicht. Das eine ist ein sehr massives Stück.
Boah.
Und das könnte gut so ein großer, stabiler Sechser sein, der die ganzen Bälle da wegköpft.
Ja, ja. So ein Gattuso. Gennaro Gattuso.
Und was haben wir ja heute? Ich würde sagen, das erste Stück, ich würde es beschreiben als Käsekuchen mit einem Blaubeer-Creme-Topping.
Mhm. Das ist die nicht-vegane Variante. Letztes Mal hatten wir irgendwann mal eine vegane Topping-Variante, das ist jetzt die nicht-vegane Variante.
Ja.
Wurde auf dem Weg auch dafür verbal angegriffen, würde ich fast sagen. Nein,
Spaß. Mit dem geschlossenen Kuchenpaket.
Genau. Haben
gesagt, da ist doch bestimmt die nicht vegane Variante drin.
Ist das vegan? Dann musste ich gestehen, nee, das Topping ist leider nicht vegan. Und dann war hier Schicht im Schacht. Ja. Aber dafür habe ich ja noch ein heißes Schlager mit Hafermilch geholt. Insofern habe ich das wieder ausgeglichen, die Klimabilanz.
Wollen wir mal anstoßen?
Ja.
Natürlich.
Prost.
Prost.
Und das zweite Stück, der von Henning so beschriebene massive Sechser, ist ein Mürbeteigstück mit einem Mandelfondant, also einem Mandelbasis sozusagen als Boden, Pflaumen und einem crunchigen Hafer-Crumble-Topping, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, das
relativ groß.
Relativ groß, relativ massiv mit Obst und Müsli. Sieht aus wie Müsli von oben. Ja. Die Luftaufnahme ist einfach Müsli mit Pflaumen.
Das war das, was du als erstes sagtest, ne? Oh, hier Müslikuchen.
Ja, die Müsli-Torte.
Ja, ein bisschen müssen wir ja auch unseren Sport Auftrag gerecht werden im Fußball-Podcast. Deswegen ist da das Müsli natürlich noch mit drin. Haben wir das ein bisschen eingestreut noch.
Ja.
Eieiei. Ja, wir reden jetzt gleich natürlich über den Verein, den Jonas Hector immer wieder nach vorne treibt, übrigens auch nach diesem Statement, der wirklich nach vorne getrieben hat, denn das war ja das Statement nach der 0-1 Hinspielniederlage in der Relegation. Letzte Saison noch.
Gegen die Kieler Störche.
Gegen die Kieler Störche.
als man das Hinspiel 0-1 verloren hat und danach sah es halt düster aus. Da dachte man in Kiel, dachte man schon, Bundesliga, Bundesliga, hey, hey.
Und in Köln hing die Kölschgläser auf Halbmast.
Ja, war nur 0-1 gefüllt.
Ja.
Und dann kam ein furioses Rückspiel.
Ja, 5-1 in Kiel. Köln in Kiel, 5-1.
Das haben die Bayern im Pokal nicht geschafft.
Ja. Und
letztes Jahr.
Das war crazy. Dann war Köln doch wieder in der Liga und jetzt hauen sie es plötzlich raus. Und naja, vom Marschieren würde ich jetzt mal nicht sprechen, aber performen sehr, sehr gut. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Haben aber noch zwei Nachträge gehabt zum Spitzenspiel. Die wollen wir natürlich noch kurz loswerden.
Das stimmt. Ich habe ja angeteasert, dass das Spitzenspiel auch das Spitzelspiel hätte heißen können. Und da ist mir ein Kommentatorensatz im Ohr hängen geblieben. Und zwar beim Tor von André Silva für Red Bull Leipzig, für RB Leipzig. Upsi.
Das kommt mir jetzt ein bisschen zu häufig vor. Das war letztes Mal auch schon zweimal. Henning, langsam glaube ich das wirklich nicht mehr.
Für RB Leipzig. Da hat er den mit der Sohle gerade noch so erwischt und über die Linie buxiert, würde ich sagen. Und wenn man so einen Ball gerade noch so erwischt, dann redet man manchmal von Stochern, wenn es im Zweikampf ist, aber häufig auch von Spitzeln. Und ich finde, Spitzeln kommt ja also erstmal aus dem Agentenjargon, aber hauptsächlich halt von der Fußspitze, dass man den noch so rüberspitzelt, wenn man gerade noch so rankommt. Und der Kommentator meinte jetzt, der hat ihn mit der Sohle über die Linie gespitzelt. Und da dachte ich, nee.
Nee, hat er nicht.
Nee, dachte ich nicht. Nee, der hat er mit der Spitze über die Linie gesohlt vielleicht, aber.
Spitzeln ist ja auch ein Begriff, der eher im, ja, so DDR-Jargon häufig fällt.
Ja.
Das IM. Assoziiere ich jetzt damit.
IM Silber.
Ja. Ja. Hat Manuel Neuer da umspitzelt.
Ja. Also da dachte ich, wie weit hat sich so eine Phrase wie Spitzeln dann auch schon von der Anatomie des menschlichen Körpers entfernt, dass ja. Man da quasi völlig mit jedem Körperteil spitzeln kann. Nur nicht mit der Hand, bitte. Mit der Hand nicht spitzeln. Hat auch so
eine leicht erotische Note, oder? Dieses Spitzeln. aber apropos Manuel Neuer, das wäre nämlich mein Nachtrag noch gewesen, denn der Sieg, dieser 3-2-Sieg war, und das ist echt eine kranke Statistik eigentlich, der 310. Bundesliga-Sieg für Manuel Neuer. Und damit ist er jetzt gleichgezogen mit Ah! Geh weg!
Er hat sich keine Elster gerade auf den Balkon gesetzt. Das war Oliver Kahn. Ist gerade kurz vorbeigekommen. Die ja. Torwartlegende vom KSC und vom FC Bayern München.
Das ist richtig.
Und hat anscheinend jetzt Manuel Neuer genauso viele Bundesliga-Siege wie Oliver Kahn.
Ja.
Da gratulieren wir.
Und ich habe mich gefragt, 310 Bundesliga-Siege, wie oft ist dabei der Reklamierarm hochgegangen? Die Statistik würde mich eher interessieren.
Mhm.
Weil gestern habe ich ihn auch schon wieder ein paar Mal gesehen.
Das ist einer der stärksten Reflexe von Manuel Neuer.
Ja.
Sobald ein Gegentor fällt, geht der Arm hoch.
Das ist so krass, ey.
Und zeigt ein mögliches Abseits an. Auch beim Elfmeter, glaube ich.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das also die beiden Nachträge noch, die wir wie immer nach der Pause liefern wir euch immer noch was nach, damit ihr rundum versorgt in dieser Folge schwelgen und euch richtig reinlegen könnt. In diese 85. Doppelspitze-Folge. Und Henning, wir reden jetzt über Köln. Die gestern, ja, überraschend kann man vielleicht gar nicht mehr sagen, weil Heimspiel Köln ist jetzt einfach auch ein Erfolgsgarant. Sowieso ja schon immer gewesen, auch zu Hause waren sie ja schon immer sehr, sehr stark. Aber jetzt gewinnen sie dann doch gegen einen direkten Konkurrenten auch, der vor ihnen steht noch. Aber jetzt eben punktemäßig sehr, sehr nah rangerückt ist. Sie gewinnen gegen den SC Freiburg mit 1-0. Und das Besondere war ja, dass der, ja, man kann sagen, Erfolgstrainer Steffen Baumgart nicht auf der Bank Platz nehmen durfte, weil er einen positiven Corona-Test hatte. Fiel also kurzfristig aus.
Ja.
Musste das Spiel dann von zu Hause aus gucken. Und da kursierte gestern dann ein sehr, sehr witziges Video, wie Steffen Baumgart dieses Spiel seiner Kölner zu Hause im Wohnzimmer verfolgte mit seiner Family. Frau plus, ich glaube, zwei Kinder oder so hat er auf so einer Couch mit so einer Eckcouch mit so einem langen Auszug, wo man sich so hinlegen kann. Aber er stand die ganze Zeit daneben und ist dieses Spiel mitgegangen. Und da haben wir einen kurzen Ausschnitt vorbereitet und hören mal kurz rein, wie Steffen Baumgart da gestern sein Team aus der Ferne nach vorne gepeitscht hat.
Leute, wir machen den Ball vorne!
Jetzt geh!
Faul! Ich bin ja ganz woanders, ich brülle irgendwas an.
Wir sollen nach vorne!
So ging das wahrscheinlich 19 Minuten da im Hause Baumgart.
Ja, ist zu befürchten, ja. Gut, dass es nicht nachts gespielt wird, ne?
Ja, weil ich denke, die werden dann ein Familienhaus haben, wo man ein bisschen Abstand hat zu den Nachbarn.
Ja.
Und das Witzige war, zu dieser Familie Baumgart gehört auch ein Hund. Und zwar so ein, ich glaube, das ist ein Leonberger oder so tatsächlich. So ein großes, fälliges Monstrum. Und immer wenn er dann abgegangen ist teilweise vor dem Bildschirm, sprang dieser Hund von hinten auf seine Schulter mit den beiden Tatzen und hat ihn sozusagen so irgendwie, wollte ihn wahrscheinlich auch beruhigen. Ja. Und ist dann mega mit abgegangen. Also für den Hund war es auch, glaube ich, sehr aufregend.
Das ist für die Nachbarn natürlich auch ungewohnt, weil wenn der 1. FC Köln spielt, ist ja normalerweise Steffen Baumgart nicht zu Hause, weil er arbeitet.
Ja.
Ja, dementsprechend ist das auch, also jetzt eine Geräuschkulisse, die man nicht immer so hat. Und also, weiß nicht, ob man da jetzt auch gedacht hat, da streiten vielleicht welche sehr hart, aber es ging ja jetzt gar nicht um, weiß nicht, die Familie, sondern um die andere Familie, ne? Den 1. FC Köln ist ja auch sowas wie eine Familie.
Ja.
Aber schön, klingt ein bisschen klingt es auch, wenn wir Fußball gucken, wenn wir die Hertha verfolgen.
Ja.
Ist da ähnlich viel Fuego drin, wie der Spanier sagt.
Und das sieht man ja auch meistens im Stadion, dass er dann an der Seitenlinie so krass abgeht. Deswegen hat es einen vielleicht nicht ganz überrascht, aber trotzdem ist es schon, ich sag mal, bemerkenswert, wie er da abgeht. Und
auf jeden Fall, in der Pandemie hat man ja schon auch immer gesagt, dass man die Mikros jetzt deutlicher hört, also die Mikros mehr vom Spiel, also von den Zwischenrufen der Spieler, aber auch der Trainer auffangen. Ja. Aber so gut hat man es jetzt noch nicht gehört bisher. Ja.
Und übrigens gerade, wir gucken gerade jetzt umgeschwenkt vom Skisprung zum Bobfahren, da ist gerade einer in der Bobbahn, hat sich fast abgepackt.
Ach, Schlitten. Ist das Skeleton? Wie heißen diese Schlitten? Ich kenne mich über Schlitten überhaupt nicht
aus. Nee, Bob ist es ja nicht, Entschuldigung, Rodeln.
Rodeln heißt das. Ja. Hackelschorsch nicht mehr dabei, ne?
Ja, Hackelschorsch nicht mehr dabei. Nee, wir sind es als Experte oder so noch. Nee, aber er hat, glaube ich, auch Steffen Baumgart noch mal ganz kurz, hat, glaube ich, auch zwischendurch seinen Co-Trainer angerufen. Wirklich, und ihm irgendwie Kommandos gegeben oder so.
Aber es ist ja, ich meine, Julian Nagelsmann war ja auch in der Position, dass er von zu Hause zugucken musste, während der Co-Trainer das Spiel deichselt. Da hat er, glaube ich, auch SMS geschickt und gesagt, hier, wechsel mal den ein, hier, der könnte doch für den kommen, mach mal hier einen mutigen Wechsel. Also ist halt schwer, da zu Hause zu sitzen und zu sagen, ich mache jetzt hier Sudoku.
Die Frage ist ja auch, coachst du anders? Also sicherlich, du coachst anders, wenn du aus der Ferne zuguckst, würde ich mal behaupten. Also es kann doch sein, dass du auch anders einwechselst, als wenn du vor Ort im Stadion wärst und einwechseln würdest. Mhm. Das fände ich mal spannend.
Überblick. Ja.
Also genau, anderer Überblick, anderes Spielgefühl dann natürlich irgendwie auch. Und kann natürlich gut sein, kann vielleicht aber, also man würde ja vielleicht erstmal sagen, ist schlecht, weil du aus der Ferne bist, aber vielleicht kann es auch mal ein neuer Impuls sein, dass du jetzt denkst, boah, ich mach jetzt mal das und das. Also das würde ich mal interessant finden, wie das das so verändert.
Das stimmt, ist natürlich schwer, weil wenn es nicht bewusste Veränderungen sind, kann man ja die Leute nicht fragen. Also jetzt nicht Steffen Baumgart fragen, wie haben sie denn unterbewusst anders gecoacht als sonst. Andersrum hast du ja bisher zum Glück und auch hoffentlich wird die Datenlage nie so groß sein, immer eine sehr kleine Datenlage.
Ja, richtig.
Weil du coachst ja auch jedes Spiel ein bisschen anders, jeden Gegner und jeden Spielstand.
Ja.
Also da müsste man ja schon hunderte von Covid-19-positiven Ausfallspielen haben und das wünschen wir ja niemandem.
Ja.
Aber trotzdem ist es.
Ja. Okay. Irgendwas wollte ich noch ergänzen gerade. Steffen Baumgart.
Köln jetzt,
da fällt der Löffel.
Der Löffel. Den wir nicht abgeben wollen, aber trotzdem.
Achso, ich wollte den offiziellen Kuchenanstich eigentlich noch vornehmen.
Ach ja.
Den hast du natürlich eigentlich schon wieder vorweggenommen, aber das ist egal. Wir wiederholen einfach kurz. Wir machen jetzt den Kuchenanstich für Folge 85. Doppelspitze der Kuchen-Podcast.
Oh ja, fruchtig. Wie ist das mit Fliegen?
Der andere ist sehr gut.
Ein bisschen Milch.
Ich heiße Müsli, den Müsli-Kuchen. Henning hat die Blaubeer-Torte.
Blaubeer-Käsetraum.
Aber der ist auch gut. Der ist auch sehr gut. Ja, Köln, ist Köln eine klassische Kuchenstadt, würde ich jetzt nicht sagen, oder?
Es gibt ja die Bäckerei Märzenich.
Ah ja.
In Köln.
Was machen die so?
Also im Februar, wir haben jetzt ja, bald ist wieder Karneval, also hier, Karneval ist ja schon seit 11.11., aber bald ist wieder Rosenmontag. da ist auf jeden Fall das ganze Schaufenster von Boden bis Decke mit Berlinern gefüllt, die hier ja Pfannkuchen heißen in Berlin. Da ist das auf jeden Fall der Erfolgsschlager. Und ansonsten machen die, glaube ich, alles, was man backen kann, in hervorragender Qualität. Liebe Grüße.
Ist das wieder so ein, also wie mit dem Energy Drink Hersteller, den du jetzt schon mehrfach erwähnt hast?
Da habe ich keine, ich habe auch nach Köln ganz wenig Verstrebungen.
Okay.
Ist so eine Stadt, es ist ja die zweite, eigentlich die Medienhauptstadt in Deutschland.
Ja.
Da sitzen die ganzen Sender und Produktionsfirmen. Wenn man in den Medien beruflich tätig ist, ist immer so, also man denkt immer, ich glaube, jeder, der in den Medien beruflich tätig ist, fragt sich innerlich ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, nach Köln zu ziehen? Und ich habe mir das auch schon oft gefragt und
die Antwort lautet nein, oder?
Die Antwort lautet, ich glaube, eher nicht bisher. Also ich bin mit Köln nie warm geworden. Und ja, es ist immer ganz schön, so da zu sein, so ein bisschen da am Dom lang zu schlawenzeln. Und da
Am Rhein,
da gibt es dieses MDR-Sendegebäude da direkt im Zentrum, wo man da sitzen kann, so einen Kaffee trinken kann. Und am Nachbartisch kann man sich zumindest immer vorstellen, dass da irgendwelche Senderchefs gerade
den großen Deal aushandeln.
Ja. Die nächste Tatortfolge, das nächste Investigativinterview, die nächste Doku planen, die den, weiß ich nicht, Schachsport revolutionieren wird. Und da wurde gerade gejubelt auf Platz 2.
Das ist über die deutsche Skispringerin, die gestern Silber geholt hat.
Silbermedaille, ja.
Katharina Althaus.
Sehr gut vorbereitet.
So ein paar Namen kenne ich ja doch. Die schwer, die Medaille.
Ja, das ist auch ein langes Band. Die gibt es im Bauchnabel.
Ich glaube, das muss so geil sein, wenn du dann so echt so eine Medaille dann einfach hast und von Olympia.
Ja.
Und es ist dir dann auch scheißegal, wo diese Spiele waren. Weißt du? Also, das ist in der Debatte ja auch immer so eine Sache. Also, die SportlerInnen, die können ja auch nichts dafür, dass es jetzt da ist. Also, komplett, weißt du? Naja. Ja, aber kurz zurück zu Köln. Das habe ich mir natürlich auch schon gefragt. Und ich finde die Stadt eigentlich schon ganz geil. Auch so mit den Kölsch-Kneipen und so. Das hat schon irgendwie Charme. Die Leute sind halt auch saunett. Also es ist schon, hat viele Bonbons zu bieten, aber auch leider architektonisch jetzt nicht so der Brüller, ne? Und ja, so städtebaulich, also mit dem Fahrrad fährst du ja auch nicht so gerne lang, glaube ich.
Auch nicht so oft. Also dann
zweimal.
Nicht so lange.
Dann war's das.
Ja.
Wobei das in Berlin jetzt auch kein Argument sein dürfte.
Ja, das stimmt. Wobei so die großen Straßen werden ganz gut ausgebaut mittlerweile. Aber vielleicht hat es in Köln auch viel getan. Ja. Man muss Köln vielleicht auch mal eine Chance geben. Einfach mal so 2 Monate nach Köln.
Wie dem FC, dem musst du auch mal wieder eine Chance geben. Und jetzt sind sie plötzlich wieder oben dran. Und einer, der neben Steffen Baumgart dafür mitverantwortlich ist im positiven Sinne, ist ein Goalgetter, der plötzlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Und ich habe nach dem Spiel Bochum gegen Köln Thomas Reisi genannt und Steffen Baumgart ein Doppelinterview gegeben beim ZDF. Da habe ich mal kurz nochmal reingesneakt vorhin. Und da meinte Thomas Reis auch so, Trainer von Bochum, ich muss Steffen nochmal fragen, wie er den Toni Modest hinbekommen hat. Das würde mich mal interessieren, wie er den hinbekommen hat. Weil das ist ja auch nichts Alltägliches, dass du den so wieder hinbekommst, dass er jetzt so performt. Also, und das ist wirklich das Geheimnis von Steffen Baumgart wahrscheinlich, der ihn, ich denke mal, einfach machen lässt, stark macht mit seiner Art, wie er Leute pushen kann. Und wie viel Saisontore hat Modest jetzt, Henning? Ich glaube, mittlerweile sind es jetzt wieder schon, also auf jeden Fall geht es an die 15 oder so, sogar mehr.
Das habe ich hier sofort. Es sind 14.
Ja, 14 Saisontore.
Damit ist er Platz 4 in der Torschützenrangliste gerade. Lewandowski auf 1 mit 24. Patrick Schick mit 18 auf 2, noch vor Erling Haaland mit 16.
Ja.
Und dann kommt gleich mit 14 schon Anthony Modest.
Der gestern auch wieder das goldene Tor gemacht hat.
Ja, zum 1-0. Und ja, der auch auf eine bewegte Transferhistorie zurückblicken kann. Viele Stationen schon gehabt hat, auch oft ausgeliehen war. Dann zuletzt halt Hoffenheim, Köln, dann war er in China. Und dann mit so einer Laie nach Frankreich, Saint-Étienne, jetzt wieder bei den Kölnern so richtig durchgestartet. Also seit 2018 ist er zurück in Köln als quasi Vertragsspieler. Und jetzt ist er in der Saison mit 14 Toren, also wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass die Kölner auf Rang 6 stehen. Und Freiburg-Köln, 5. gegen 6. ist auch nicht in jeder Saison so die Platzierung gewesen.
Nee, überraschend.
Und ja, das ist, wir haben ja schon das angesprochen in der ersten Hälfte, natürlich auch ein Faktor, weil wenn es läuft, haben die Spieler auch Bock zu bleiben und ihre Leistungen auch abzurufen und es läuft halt auch einfach beim Spieler besser. Und wenn es nicht läuft, wir haben es ja bei der Hertha auch gesehen, wer da alles weggegangen ist, jetzt nicht unbedingt stärkere Ligen, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel Córdoba nach Krasnodar, dann in die russische Liga, dass halt einfach Spieler dann auch sagen, ja, ich sehe jetzt hier nicht so eine harte Zukunft für mich bei diesem Verein und auch nicht für den Verein bei den europäischen Plätzen vorne in der Tabelle und dann eben weggehen und dadurch den Verein wieder schwächen. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die in Köln gerade eher eine Aufwärtsspirale ist. Und da ist Modest einfach treibende Kraft und der große Name. Und mal gucken, wo das noch hinführt in dieser Saison. Ich meine, Hertha hat ja mit 6 Punkten da auch einiges zu beigetragen zu dem Kölner Erfolg. 2 Niederlagen am 1. und 18. Spieltag. Ist halt einfach eine Mannschaft, die gerade gut drauf ist. Und auch Freiburg jetzt zu schlagen, ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, total. Und das ist übrigens hier eine richtig geile Sportart, die jetzt läuft. Ich glaube, das nennt sich Buckelpiste. Und es ist wirklich ganz verrückt. Das ist wirklich, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Abfahrt beim Ski, aber mit so ganz vielen Buckeln, die immer so wie im Slalom quasi hüpfend überstehen und dann immer noch zwischendurch so ein Salto mal einstreuen. Das ist richtig crazy. Supergeil. Was ist das für eine Sportart?
Das sind so Sachen, die in den letzten Jahren olympisch geworden sind. Davor ist man einfach einen sauberen Hang runtergefahren und geguckt, wer am schnellsten ist.
Ja.
Mittlerweile ist das jetzt hier so buckelig. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte man sich da in Südtirol einfach so ein bisschen verfahren. Man hätte aus der Loipe raus, durch so ein kleines Waldstück durch. Ich habe schon gedacht, das kann eigentlich nicht richtig sein.
Da, wo dann immer die Lawinen runterkommen.
Genau. Und ist dann plötzlich auf so einer abseitigen Piste gelandet, wo man denkt, hier ist ja alle 2 Meter so ein Hubbel. Aber man zieht's durch. Weil man hat auch keine Chance, was soll man machen? Man muss ja irgendwie runter vom Berg. Das ist ja der Sinn von Skifahren. Und ja, es sieht ein bisschen aus wie verirrte Skiwanderer.
Und dann zwischendurch so ein Freudensprung, dass man es geschafft hat
oder so. Ja, wirklich, dann ist da eine kleine Rampe im Schnee und dann macht man da so ein Salto.
Olivia Giacco, Giacchio. Den USA.
Ja.
Wohl mit italienischen Wurzeln in der Familie.
Ja, Little Italy wahrscheinlich, New York.
Ja. Das ist sehr interessant, wie die beiden dann mal wirklich so Überschneidung haben. Sehr interessant. Ja, also das zu den verrückten Sportarten bei Olympia, aber nochmal ganz kurz zurück zum 1. FC Köln und zu Anthony Modest. Genau, wenn es läuft, dann läuft's. Und dann lehnt man eben auch mal so ein Angebot aus Saudi-Arabien ab, das er jetzt hatte.
Ja.
Sehr lukrativ. Er hat es abgelehnt, weil er sagt, nö, hier bei Köln bin ich glücklich gerade. Why should I do that?
Tja. Und das ist eben eigentlich das beste Zeichen, das du haben kannst. Weil ich meine, klar, es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Spieler trifft und es läuft. Aber wenn dann so ein doch wahrscheinlich sehr lukratives Angebot kommt und der Spieler sagt, nee, wieso, wir haben ja eine Mission zusammen und das sagt ja nicht nur aus, ich glaube, wir können mit Köln hier Erfolg haben und es macht Spaß, sondern das ist auch ein Zugehörigkeitsgefühl und da fühlt man sich als Teil einer Mannschaft, da hat man das Gefühl, wenn ich jetzt hier gehe, werde ich aus einer Gemeinschaft rausgerissen, ich verliere deutlich mehr, als ich woanders gewinnen könnte und das nicht nur auf dem sportlichen oder auf dem Spaßniveau, sondern eben auch so einer Verbindung und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Modest da Köln erhalten bleibt. Das ist kein sehr gutes Zeichen für die Konkurrenz, weil damit auch die Torgarantie erhalten bleibt. Aber Hertha hat ja schon 2-mal gegen Köln gespielt, deswegen liebe Grüße, wir gratulieren und müssen die Punkte jetzt woanders holen.
Mhm. Apropos Hertha.
Apropos Hertha.
Hättest du eine bessere Überleitung finden können? Nein, bist du nicht. Während wir hier so gemütlich dem Kuchenspaß frönen, war ja am Freitagabend kulinarisch ein ganz anderes Thema in der hauptstädtischen Spielstätte.
In der Hauptstädte. Spielstädtischen Hauptstädte.
Ganz oben auf der Agenda. Im Berliner Olympiastadion trafen die beiden Currywurst, ja, Kultstädte, würde man fast sagen. Berlin und Bochum aufeinander. Die einen supported von Curry 36, die anderen von Herbert Grönemeyer.
Ja, man muss sich vorstellen, Herbert Grönemeyer war zu Gast bei Frank Zander in der Wohnung, wobei der gerade aus seiner Wohnung ausziehen musste, wie man in der BZ sehr breit lesen konnte.
Frankie musste ausziehen?
Frankie hatte Streit mit seinem Vermieter. Ich glaube, mittlerweile ist das, musste, ich weiß nicht, ob er schon ausgezogen ist, aber auf jeden Fall hatte der Vermieter, glaube ich, Recht bekommen vor Gericht. Und deswegen weiß man gar nicht, wo man Frank Zander jetzt gerade besucht. Also wahrscheinlich wird das irgendwo möglich sein. Da ist dann Herbert Grönemeyer zu Besuch und bringt natürlich aus Bochum mehrere Stunden auf der A1 warm gehalten, A2 warm gehalten, eine Currywurst mit.
Und das in der Alufolie auch, glaube ich.
In der Alufolie und so leicht durchgesuppt schon, vom Mietwagensitze sind.
Das ist schon so ein leichter, kennst du das, wenn du sowas Warmes irgendwo hinstellst, so ein Wärmepolster, nenne ich das jetzt mal so gebildet, das so ja. leicht, aber auch leicht feucht ist.
Ja, genau, ja. So ein schönen, so eine Wärmefeuchte. So ein bisschen schwül, ein bisschen subtropisch unter dem, auf dem Sitz, unter der Schale. Und natürlich hat sich auch Frank Zander nicht lumpen lassen, hat eine echte Berliner Currywurst, einmal mit, einmal ohne. Hat er mit Pommes rot-weiß besorgt. Und dann stehen auf dem Küchentisch, stehen leicht dampfen, das eine dampft wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als das andere. stellt quasi eine Manta-Platte aus Bochum und so eine schöne Berliner Currywurst-Teller. Und da ist jetzt die Frage, wer gewinnt? Und es ist ein bisschen wie bei Hamster gegen Phoenix. Die Antwort ist niemand. Niemand gewinnt. Hertha und Bochum, um aus dieser Metapher mal wieder rauszutreten. Hertha und Bochum trennen sich 1-1.
Ja.
Unterm Strich, klar, Bochum ist Aufsteiger. Man hat das Hinspiel auch gewonnen aus Berliner Sicht. Aber Bochum spielt eine sackstarke Saison, wie man sagt. Und da ist ein Punkt natürlich wenig, weil von hinten drängen Bielefeld und Augsburg nach. Und auch Stuttgart will bestimmt nicht da bleiben. Und Wolfsburg kann heute auch noch gewinnen. Und da muss man irgendwie gegen Bochum mehr als einen Punkt holen.
Ja, und die erste Halbzeit hat die Hertha sehr, sehr gut performt, gehen mit 1-0 in die Pause durch ein Tor von Ishak Belfodil nach einer tollen Flanke von Jovetic, Freistoßflanke. Und nach der Pause haben sie den Faden verloren. Und das nutzt ein Ex-Unioner aus, der Elfmetersünder von Bochum, Sebastian Polter. Trifft zum 1-1 Ausgleich nach einem, durchaus Fehler von Schwolo, der da nicht gut aussieht bei dem Gegentor, lässt den Schuss abprallen, so mittig, das ist immer schlecht. Und da steht dann Seppel Polter und netzt das Ding ein.
Es ist halt schade, dass in der zweiten Hälfte von der Hertha so wenig kam. Und es ist natürlich klar, da kriegst du ein frühes Gegentor in Halbzeit 2, ist dann eklig. Aber irgendwie hat er die Antwort gefehlt. Gute erste Halbzeit, man geht mit einer Führung in die Pause. Sollte einem alles Mut machen. Erstens darf man dann nicht so früh ein Gegentor kassieren, kann man das leicht gesagt immer. Aber irgendwie muss dann auch eine mutigere Antwort kommen. Und das ist die Sache, die mir ein bisschen Sorgen gemacht hat beim Spiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die nächsten Partien so aussehen. Ich gucke das gerade mal nach. Aber
du meinst auch dem Motto, wenn man schon gegen Bochum nicht gewinnt, gegen wen soll man es dann doch noch machen?
Ja. Einem gehen ja irgendwann die Gegner aus. Mit den leichten Punkten.
Es gibt kommt schon noch Kräuter Fürth und so kommt schon, glaube ich, noch, aber
ich weiß, glaube ich, sogar das nächste Spiel gegen Fürth. Nee, Fürth hatten wir gerade. Nee, was ist die Hinrunde? Oh Mann. Genau, nächstes Spiel ist gegen Fürth. Mhm. Das war in der Hinrunde, war das ja auch so, dass wir gegen der Saisonstart nicht so gut war, mit der Niederlage gegen Köln. Dann hatten wir, glaube ich, auch verloren gegen Wolfsburg und die Bayern. Und dann kam eben Bochum und Fürth als Aufsteiger und da waren die ersten 6 Punkte dann im Kasten. Jetzt gegen Bochum 1 Punkt, gegen Fürth. Das ist, also ich würde sagen, der eine Pflichtsieg diese Saison für alle. Natürlich Union zum Beispiel auch schon gestolpert gegen Fürth, Mainz. Kann alles passieren. Es ist in Fürth übrigens. Da kam auch eine Mail rum, dass man sich jetzt
Tickets holen kann.
Ich glaube ab Montag. Aber ich glaube wieder nur 1 pro Person oder so. Das ist wieder irgendwie schwer planbar, da zu zweit hinzufahren. Und auch relativ pricey, muss ich sagen. Also ich glaube 30 Euro das Ticket.
Okay.
Fürs Auswärtsspiel.
Ich weiß nicht, ob
die Busfahrt mit drin ist oder ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur das Ticket. Ja. Das war ja, weiß ich, gegen Preußen Münster hatten wir auch überlegt, ob wir da ins Münsterland fahren im Pokal.
Ja.
Wäre günstiger gewesen auf jeden Fall. Kräuter Fürth auswärts, dann kommt Leipzig, dann geht's nach Freiburg, dann kommt Frankfurt, Da waren wir beim Hinspiel. Vielleicht gucken wir uns das Rückspiel auch live an. Und dann nach Gladbach. Da kommt Hoffenheim und Leverkusen, also richtig, so richtig leichte Spiele.
Werden es nicht mehr.
Nee. Dann müssen irgendwo müssen die Punkte mal herkommen.
Ja. Eieiei.
Ja, Quo Vadis Hertha.
Na, das läuft wieder auf so ein ekliges Finish hinaus, wo wir dann irgendwie so ein Run haben, hoffentlich zwischendurch und das holen. Aber es gibt ja zum Glück auch noch ein paar andere Teams da unten, die auch noch gewinnen müssen.
Eben, und für die es auch keine leichten Spiele gibt. Ja. Dementsprechend müssen, weiß ich nicht, Augsburg, Bielefeld, die müssen auch dann gucken, wo die Punkte herkommen.
Ja.
Ist halt, man muss hoffen, dass Wolfsburg nicht noch einen richtigen Run hinlegt, weil die haben natürlich den Kader eigentlich ganz oben mitzuspielen und können deswegen auch jederzeit quasi 3-4 Spiele am Stück gewinnen und dann da unten so rauspreschen, dann ist man wieder ein Platz weiter unten für alle. Ja, muss man abwarten. Ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass Hertha bis zum Saisonende noch nach unten gucken muss. Also gerade das, was jetzt so Mainz, Teams wie Mainz und auch Bochum ein bisschen besser geschafft haben, sich da in der Mitte so festzusetzen, dass man da weder nach oben noch nach unten gucken muss, sondern einfach die Saison solide nach Hause bringen kann, zu Ende spielen kann. Dass das nicht so eine Huckelpiste wird, wie das, was wir hier olympisch da gerade sehen. Das ist auch wirklich absurd.
Das ist meine Lieblingsdisziplin bisher, ey, das ist so krass.
Diesen Salto auf Skiern. Ich hätte so Schiss, dass da das quasi mit den Skiern im Boden lande und dann so da so zurrum, da auf den, weißt du? Die Skier so in den Boden stecke.
Ist interessant, dass
man auch nicht rumkommt.
Kriegt man dafür extra Punkte, wenn man da noch so eine geile Dings macht? Ich glaube schon. Ne?
Ich glaube, es gibt Schwierigkeitsgrade quasi im Sprung. Mhm. Und
das war schon ein ziemlich heftiger Sprung hier.
Das war quasi Skateboard-Tricks, die wir machen.
Ja.
Auf Skiern.
Ja, so Snowboard auch fast schon.
Ja.
Nur halt auf Skiern. Das musst du auch derbe auf die Gelenke gehen, wenn du da
komplett
immer diese Buckeldinger da reingehst.
Ich meine, selbst Skifahren geht ja schon auf die Gelenke. Und das ist ja nun wirklich nochmal, also das tut ja beim Zugucken weh.
Die kommt auch aus Australien, das finde ich auch krass. Das ist Australien, klar, hast wahrscheinlich auch Berge, wo du Skifahren kannst, aber hat man jetzt nicht so auf dem Schirm als Wintersportnation, oder?
Nee. Ist einfach zu warm, Kängurus, zu viele Kängurus auch, die da umfahren
können. Wird sie die Erste? Jetzt ist schon der zweite Durchgang. Und sie ist Erste.
Oh ja. Kommen wahrscheinlich noch andere. Aber erstmal kann man da in dieser Spitzengruppe da Platz nehmen vor der Werbetafel.
Ja. Ja, gut. Hertha geht also im Currywurst-Duell nur mit einer halben Wurst nach Hause und damit haben wir den Spieltag eigentlich abgeschlossen, oder? Das war's.
Ja, es gibt heute gibt's noch zwei Spiele. Da ist einmal der Nachmittagsknaller Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Platz 2 gegen Platz 3. Die Frage, wird Dortmund weiterhin Bayern-Verfolger bleiben? Wird Leverkusen weiterhin Dortmund-Verfolger bleiben? Es ist ja irgendwie so ein bisschen, jeder verfolgt immer nur einen anderen Verein. Und ich meine, für Leverkusen, die sind einen Punkt vor Union Berlin.
Ja.
Und zwei Punkte vor Freiburg auf 5. Also für die geht es halt nicht nur darum, quasi an Dortmund dran zu bleiben, sondern vor allem sich da die jungen Wilden vom Leib zu halten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell. Auch weil beide Mannschaften für Tempo-Fußball stehen, starke Offensive haben und das ist, glaube ich, sehenswert. Etwas weniger vielversprechend, auch mit dem Blick auf den Tabellenstand der beiden Vereine, ist das Grün-Weiß-Derby. Wolfsburg gegen Greuther Fürth.
Die Premiere von Max Kruse in der VW-Stadt.
In der neuen alten Heimat. Und Platz 16 gegen Platz 18. Also natürlich
Kellerduell,
ja. Klassisch. Wolfsburg natürlich favorisiert. Auch immerhin, ich meine, Wolfsburg ist 11 Punkte vor Fürth. Das ist 16, 18 und dann hast du, weiß nicht, 3 auf 5 hast du 2 Punkte.
Ja.
So ist das in der Tabelle. Und da kann auch noch einiges passieren, weil es auch so Duelle sind, die da oben ordentlich was, also durcheinander wirbeln jetzt nicht, aber die zumindest entscheiden können, für wen geht es wie weiter in der Saison. Und unten, ich meine, wenn jetzt Wolfsburg gewinnt, haben sie 24 Punkte, dann sind sie plötzlich 12. Das ist halt auch krass.
Voll, ja.
Und dann ist Hertha 14. Und dann ist er auf einmal, fehlt da unten halt einer, der noch hinter einem ist. Das ist dann immer ein bisschen tricky.
Und nächste Woche, nächster Spieltag, wollen wir den kurz nochmal schon mal anteasern?
Werfen schon mal einen Blick. Ich gucke auch, ob es wirklich nächste Woche ist oder ob eine Länderspielpause schon wieder ist. es ist in jedem Fall so, dass dort am Freitagabend Leipzig den ersten FC Köln erwartet. Das ist ja auch spannend. Ich meine, die Leipziger gerade mit der Niederlage im Spitzenspiel, im Spitzelspiel. Der FC Köln mit Rückenwind reist nach Leipzig und mal gucken, was Modest da reißen kann. Ja. Ob Steffen Baumgart wieder dabei ist. Vermutlich. Ich glaube, die, wenn die Symptome nicht stark sind, ist, glaube ich, ja die Quarantänezeit nicht mehr so lang.
Ja.
Dementsprechend,
also er sah jetzt schon relativ fit wieder aus
im Video. Er klang auch ganz fidel.
Ich habe ihn auch gefragt, so, okay, wenn er jetzt positiv getestet war, vielleicht war es ja falsch positiv, aber auf jeden Fall hat er da jetzt so, ja, war jetzt nicht so ganz isoliert auf jeden Fall von allen.
Es wirkte so, als ob er coachen könnte, sagen
genau,
wir so.
Genau.
dann haben wir VfL Bochum gegen Bayern München. Das sind, glaube ich, zwei Vereine, die eine Fanfreundschaft verbindet. Und auch natürlich ein Bundesliga-Klassiker unserer Jugend. Muss man schauen. Also die Bayern reisen da wahrscheinlich mit Bock nach Bochum. Bayern mit Bock nach Bochum. Und da muss ich die Defensive im Ruhrpott auf jeden Fall auf was gefasst machen. Gladbach-Augsburg.
Da sollten dann mal wieder die drei Punkte her für Gladbach, weil Augsburg jetzt auch ein direkter Konkurrent unten dann wartet, muss man ja schon sagen.
Ja, komplett.
Das wird ein spannendes Duell, weil das ist echt, also noch sind es wie viele Punkte Abstand?
Ein Punkt.
Ein Punkt nur?
Ein Punkt.
Wahnsinn, das ist so eng.
12 gegen 15, aber nur ein Punkt. Ich meine, Wolfsburg kann jetzt ja auf 12 springen mit dem Sieg heute.
Ja.
Dann ist es 13 gegen 16, trotzdem ein Punkt.
Dann haben wir noch Frankfurt gegen Wolfsburg, okay. Schönes Duell. Letzte Saison wäre es ein Champions-League-Duell gewesen fast.
Ja.
Dann das angesprochene Duell Greuther führt gegen Hertha BSC, wo wir dann auch mal wieder gewinnen sollten.
Ja.
Bitte?
Was wir auch im Grunde zusammen gucken können, eigentlich.
Können wir
schauen.
Ja. Freiburg-Mainz.
Freiburg-Mainz, auch spannend. Die beiden, also Freiburg natürlich konnte den Aufwärtstrend, die positive Saison länger halten als Mainz, aber bei zwei Vereine, die in der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall viel überrascht haben.
Ja.
Und Mainz jetzt halt im gesettelten Mittelfeld, Freiburg immer noch oben dabei. Spannend. Für Freiburg natürlich auch wichtig, mal wieder zu gewinnen, jetzt wo sie gegen Köln verloren haben, bis was liegen gelassen haben. Aber ich meine, der Druck ist bei beiden, glaube ich, nicht so irre groß. Anders sieht das aus bei den nächsten beiden Vereinen. Leverkusen gegen Stuttgart mit dem Topspiel am Samstagabend.
Ja.
Stuttgart natürlich ganz unten drin, die müssen dringend punkten, um dran zu bleiben am rettenden Ufer. Mhm. Und für Leverkusen geht es ja heute gegen Dortmund schon darum, quasi Platz 3 zu verteidigen. Und das wird dann auch umso wichtiger. Ist natürlich Dritter gegen 17. auch ein Duell.
Oben gegen unten.
Oben gegen unten. Beide mit Druck, aber in völlig verschiedenen Welten.
Und dann noch ein Leckerbissen am Sonntag. Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Unions zweites Spiel ohne Kruse. Und ja. Union gegen Dortmund hat immer irgendwie so ein bisschen Brisanz, weiß ich nicht. Irgendwie immer spannendes Spiel auf jeden Fall. Und dann abends noch Hoffenheim gegen Bielefeld. Das tun sich dann wieder nur die ganz Hartgesottenen an.
Ja, ein Spiel für Fans und Experten. Das,
der Hamster-Fanclub wird da wahrscheinlich einschalten.
Ja, bei Hoffenheim auf 8. Bielefeld ist natürlich für uns Hertha-Fans auch relevant, dass die da vielleicht nicht zu viele Punkte machen. Je nachdem, ich meine, die Hertha siegt ja hoffentlich gegen Fürth, dann kann Bielefeld nicht vorbeiziehen, sagen wir es mal so. Man hat es in der eigenen Hand, Bielefeld hinter sich zu lassen. Das gilt auch für alle Leute, die in Bielefeld wohnen. Und liebe Grüße nach Bielefeld.
Ja.
Spannend. Was ja unter der Woche, also nicht unter der Woche, aber wir haben vor einer ganzen Weile den DFB-Pokal ausgelost hier in der Sendung. Ihr wart live dabei und mittlerweile wurde der auch nochmal vom DFB so offiziell mit Notar und mit so einer Urne und da waren so Kugeln drin mit den Fotos von den Wappen.
Also im Grunde wie bei uns.
Im Grunde wie bei uns, nur halt mit dem Anstrich des Offiziellen.
Mit ein bisschen mehr Breborium.
Ja. Und da haben sich jetzt 4 Spiele ergeben, die sich nicht jetzt 1:1 mit unserer Prognose decken. Muss man sagen. Wir hatten auch ein bisschen Recht, aber auch sehr viel Unrecht, muss man sagen. Ich habe es mal gegenübergestellt. Also was wir richtig hatten, war Heimspiele für den HSV und Hannover 96.
Immerhin.
Das haben wir völlig richtig in der Kristallkugel da rausgelesen. Nur halt die Gegner stimmten nicht. Und
kann
auch
kann mal vorkommen.
Alles andere nicht. Ja. Also,
aber es ging ja um den Spaß an der Freude. Also wir haben gelost, kannst du ein bisschen, ich sehe es nicht ganz, KSC gegen
Union Berlin.
Genau, dann hatten wir
Hannover Freiburg,
Leipzig Pauli und HSV Bochum.
Ja.
Und geworden ist es Bochum Freiburg, Union gegen Pauli.
Okay.
Jetzt haben wir hier gerade einen technischen Fehler, das bitte ich zu entschuldigen, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder zurück. Union gegen Pauli, Hamburg gegen Karlsruhe und Hannover gegen Leipzig. Was ist so dein Lieblingsduell?
Jetzt von den Echten oder?
Ja, von den Echten.
Also unsere Ziehung, nein.
Genau, also unsere.
Also ich muss sagen, HSV, KSC, das ist erstmal, kann man das wunderschön in drei Buchstaben abkürzen jeweils und finde ich auch eine starkes Los. Ich glaube, meine Lieblingspartie ist Union St. Pauli. Das ja, ist, ja, da auch. Ist einfach Musik drin, das ja. sind, ich finde es erstmal toll.
Zwei Kultclubs.
Es sind zwei Kultclubs, ich finde es erstmal toll, dass einer von beiden weiterkommt. Das ist ja schon mal, zwar eine sehr neutrale Sicht, aber auch schon mal eine Nachricht, ja. die Erziehung.
Ja.
Und ich meine, es ist ja ohnehin kaum noch ein Favorit drin. Ich meine, Leipzig ist immer das nominell stärkste Team. Auch jetzt nicht so wahnsinnig Saison spielen. Ja, also Union, St. Pauli, das sind einfach zwei Fanlager und da ist Stimmung in der Bude, in der alten Försterei. HSV St. Pauli wäre toll gewesen. HSV KSC ist natürlich so mal wieder ein Bundesliga-Duell unserer Jugend. War das nicht das Relegationsduell auch, damals, als der HSV mit 28 Punkten in der Liga geblieben ist? Da haben sie doch gegen Karlsruhe, glaube ich, die Relegation gespielt. Das haben wir, glaube ich, in einer unserer Lieblingskneipe in Moabit damals geguckt. In der Krefelder Straße. Und anders als bei Browserherstellern sage ich jetzt hier keinen Markennamen, in Valhalla. Und da haben wir, glaube ich, gesessen, das Spiel geguckt.
Ja, ja, ja.
Stimmt. Rothaus vom Fass getrunken. Das
stimmt.
Badenser Bier.
Ja.
Und
dann gab es diesen ekligen Freistoß.
Dann gab es diesen Freistoß in der 140. Minute, der dann noch reingesegelt ist. Und dann war plötzlich Karlsruhe doch noch in der zweiten Liga und der HSV mal wieder gerettet. Ja. Der Dino.
Stimmt.
Der sich da dreimal in Folge würdelos den Kopf aus der Schlinge gezogen hat.
Ich weiß nicht, wir haben das relativ schäbig in diesem Raucherraum geguckt,
ja,
wo
ja.
alles dicht gedrängt war, weil das irgendwie nur da lief auch anscheinend. Und glaube ich, ein paar Raucher noch am Start waren in der Gruppe. Und das war übel, ey.
Ganz schlimm. Und da kann jetzt der KSC...
Und da kam auch so ein HSV-Fan wieder rein noch, der auch so aussah wie ein HSV-Fan. Also so ähnlich wie die Frankfurter Koksnase. Weißt du?
Ja, stimmt, so ein Hanseat.
Ja, ein Hanseat halt.
Wie er im Buche steht.
Mit so einem wehenden Schal und langen Haaren.
Frankfurter Koksnase. Ja. Aha. Müssen wir wieder nach auswärts fahren.
Ja, genau, stimmt. Das ist also die Wiederauflage dieses Relegationsduells. Henning, sehr gut.
Das ist auch schon 6 Jahre her oder 7.
Ja.
Ich meine, mittlerweile ist der HSV ja etabliert in der zweiten Liga. Kann man so sagen. Und das war ja noch deutlich davor.
Da freuen sich die HSV-Fans.
Ja.
Ich frage mich gerade, wie oft gab es wohl das Duell Hannover gegen Leipzig? Das kann es noch gar nicht so oft gegeben haben.
Das weil, stimmt allerdings.
Als sie da durchmarschiert sind natürlich irgendwann Leipzig, da müssen sie natürlich auch gegen Hannover gespielt haben. Irgendwann mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch nicht so häufig gab.
Das stimmt. Reichen wir vielleicht nach. Es sei denn, du kriegst jetzt die Zahl von der Regie noch rein. Aber auf jeden Fall, ja, Hannover mit dem 13-0-Sieg gegen Gladbach in der Runde davor in dem Achtelfinale. Also haben sie auf jeden Fall jetzt, Erwartung ist ein großes Wort, aber die Leipziger müssen da jetzt erstmal hin in die HDL-Arena, oder wie die heißt, HDGDL-Arena, und da auch erstmal dann die Leistung auf den Rasenballsport bringen, auf den Rasen bringen, RB.
Immerhin hast du diesmal den Sponsorennamen vermieden, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Ja, ich gelobe Besserung. Jedenfalls, also so abschließend, ich habe mich gefragt, welche Paarung, also welche Ziehung finde ich besser, unsere oder die echte, und ich muss leider, glaube ich, zugeben, das haben die Experten in der ARD schon echt ganz gut gemacht. Also man weiß einfach, warum die das beruflich machen, Dinge ziehen und wir hier eigentlich einen Podcast machen und manchmal einfach in den Lostopf greifen, wenn sie es anbietet. Aber sowas wie Union gegen Pauli ist einfach besser als Leipzig gegen Pauli. Ich meine, es wäre auch einfach besser, wenn Leipzig nicht mehr dabei wäre. Aber das sind schon ganz gute. Ich meine, gut, KSC Union wäre auch nett gewesen. Wir haben das schon nicht schlecht gezogen, muss ich sagen.
Okay, es gab insgesamt genau 4 Begegnungen bisher.
Ach, krass. Und wie ist da die?
Ja, 4-0 sozusagen aus Leipzig. Ja. Aber teilweise sehr knapp. 2-mal ein 3-2 nur.
Also, das muss Hannover Mut machen. Auch das Achtelfinale muss Hannover Mut machen. Der Auftritt danach in der Liga gegen Regensburg oder was das war, muss Hannover jetzt, das können die ruhig vergessen. Das 0-0, was wir da geguckt haben, weil ich es angemacht habe, weil ich dachte, Hannover liefert jetzt richtig ab. Aber ja, es sind spannende Duelle. Ich freue mich auf das Viertelfinale, auch wenn die Hertha raus ist. Aber das ist mir einfach gewohnt, dass im Viertelfinale die Hertha nicht mehr dabei ist. Es ist nicht so, dass man da in Schockstarre verfallen muss. Anderes Ding, auf das man sich freuen kann, heute Abend um 20 Uhr ist das Finale des Afrika-Cups. Den haben wir so ein bisschen liebgewonnen und in die Berichterstattung aufgenommen. Zwischen der letzten Folge und heute waren die beiden Halbfinals. Da haben sich die Favoriten durchgesetzt. Also Burkina Faso gegen den Senegal mit 1-3 verloren. Senegal, wahnsinnig stark aufgestelltes Team. Sadio Mané, sicher einer der Topstars da in der Offensive vom FC Liverpool. Und Kamerun-Ägypten war das etwas insgesamt stärker aufgestellte andere Halbfinale, das Ägypten im Elfmeterschießen mit 3-1 für sich entscheiden konnte nach 0-0. Und Den Gastgeber rausgeschmissen im Halbfinale. Und damit ist Senegal-Ägypten, also ich würde sagen, das Traumfinale des Afrika-Cups. Und auch das direkte Aufeinandertreffen der beiden Liverpool-Stars, ja. Kloppos Boys.
Ja.
Mané auf der einen Seite und Salah auf der anderen. Mal gucken, wer da am Ende den Pokal in den Nachthimmel reißen darf, stoßen, heben. Ich sag reißen immer, ne? Das ist falsch, glaube ich.
Nee, bleib ruhig dabei. Ist doch völlig okay.
Ich komme aus dem Kraftsport, da reißt, stößt und hebt man. Und das bleibt spannend. Heute Abend 20 Uhr ist der TV-Tipp zum Sonntag, würde ich sagen. Man kann eine Viertelstunde rein, Tatort-Fans können nur eine Viertelstunde reingucken, aber...
Oder in der Mediathek nachgucken.
Das Spiel.
Nee, den Tatort.
Ja, muss man halt weg von Twitter bleiben, dann erfährt man auch nicht, wer der Mörder war und ob er gefasst wurde und welche Probleme die Polizisten untereinander mit ihren Familien haben. Aber das ist auf jeden Fall ein echtes Highlight und es ist ja häufiger mal, hat ja doch ein Underdog den Afrika-Cup gewinnen können, auch in den letzten Jahren. Aber jetzt Senegal, Ägypten, das sind auf jeden Fall Teams, die man vorher schon auf dem Zettel haben konnte. Es wird einen Favoritensieg geben. Und das ist ja auch schön. Klopp muss natürlich jetzt maximal lange auf seine Jungs verzichten. Hat ja sich auf dieses Turnier, wie wir letzte Woche gehört haben, mittelmäßig gefreut. Ja, aber dann hat er sie ja demnächst wieder im Training. Und einer von den beiden sogar mit dem Titel.
So sieht das Ganze aus. Ja, übrigens Tatort heute aus Köln, da schließt sich wieder der Kreis. Das habe ich in der U-Bahn mitgehört, da hat so ein älteres Pärchen drüber geredet. Finde ich auch mal so geil, wenn so Leute so random über Tatort reden. Das ist nicht immer so ein bisschen
komplett
unheimlich.
Da gibt es ja auch Kneipen, wo man das so zusammen gucken kann. Das habe ich noch nie gemacht.
Ich habe das schon mal gemacht. Schon mehrfach sogar.
Okay.
Ist ganz lustig eigentlich. Ich bin ja ein Tatort-Ultra. Hab's ein bisschen pausiert jetzt irgendwie die letzten Monate, aber jetzt langsam komme ich wieder rein ins Game.
Schön. Aber auch hätte man nicht schöner schreiben können, dass der aus Köln kommt heute.
Ja. Wo es ja auch Currywürste gibt.
Das
zum
stimmt.
Zum Beispiel da, wo die Kommissare immer
genau, häufig ja am Ende, genau, da auf der am Rhein direkt an den Bütchen.
Mhm. Warst du ja schon mal, das gibt es ja wirklich, ne?
Das gibt's wirklich, ja. Da war ich noch nicht, nee. Da muss ich mal hin, glaube ich.
Also ich wollte da mal hin und dann gab es aber nicht mehr und da wusste ich nicht, ob das jetzt sozusagen final weg ist oder ob das nur an dem Tag irgendwie weg ist oder so. Ja.
Ärgerlich. Aber wir müssen ja Köln mal eine Chance geben. Vielleicht fahren wir zum Auswärtsspiel nach Köln zusammen.
Oh ja, da hätte ich Lust drauf.
Und machen in Köln einen drauf.
Ja.
Gehen zum Merze nicht, essen Berliner. Und sagen, wir stellen aber Pfannkuchen dann. Ich hätte gerne 2 Pfannkuchen, bitte.
Wir müssten ja sogar noch gegen Köln spielen in der Rückrunde, oder?
Nee, wir haben am
18. Haben wir ja schon das Thema.
Das stimmt, das wäre dann in dieser Saison erst.
Ja. Hier
können wir woanders hinfahren.
Ganz enges Rennen übrigens noch. Damit enden wir, glaube ich, die Folge im Rennrodeln. Deutschland gegen Latvia ist Lettland.
Ja.
Ne?
Mhm, ja.
Langhahn gegen Berzins. Das sind auch mal das Duell der Namen. Und es gewinnt der Deutsche ganz knapp für sich. Und damit bleibt er wohl auf Platz 1 und Lettland auf Platz 2. Und mit diesen dramatischen Bildern aus dem Kanal von Peking, also aus dem Rodelkanal von Peking, geben wir ab in die angeschlossenen Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer oder auch U-Bahn, wie auch immer ihr uns hört. Wünschen euch eine schöne Woche, genau. Und freuen uns schon, wenn wir nächste Woche wieder zusammenkommen.
Ja.
Vielleicht mal ohne Kuchen, weil es geht so langsam, geht ein bisschen aus Polster.
Ja, man kann nicht so viel Treppen steigen, wie man Kuchen essen möchte.
Es ist auch irgendwie, es wird einem auch ein bisschen schlecht, wenn man so viel Süßes isst. Also mir ist schon ein bisschen schlecht gerade.
Das stimmt, das ist ja auch, also wir haben das zu so einer Mittagsessenszeit eher angefangen. Und ja, dann mit nicht, Kuchen ist immer
gut,
schwierig.
War nicht gut, also ich merke das schon gerade. Naja gut, da müssen wir jetzt durch. Henning, es hat mir Spaß gemacht, wie immer.
Mir auch.
Und nächste Woche das gleiche Spiel nochmal. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
Genau, macht's gut. Kommt gut durch die Woche. Bis dahin.
Ciao.